Ich habe letzte Woche ein Buch gelesen über das sogenannte PAS, Post-Abortion Syndrome. Also da geht es um die Leiden der Frauen nach einer Abtreibung. Und in diesem Buch werden so an die 12 körperlichen Leiden und an die 30 psychischen Folgeerscheinungen erwähnt, die bei Frauen vorkommen, nachdem sie ihr Kind getötet haben. Und das ist eine Sache, obwohl das wissenschaftlich sehr gut erforscht ist, ist es in der Öffentlichkeit kaum bekannt und viele wissen das nicht. Und das ist wirklich eine Katastrophe, weil 2/3 der Frauen, die befragt wurden, sagen, dass wenn sie gewusst hätten, was auf sie zukommt und was es wirklich bedeutet, hätten sie es nicht gemacht. Das ist eine Entscheidung, die man nicht rückgängig machen kann. Und oft haben diese Frauen, die ihre eigenen Kinder abgetrieben haben, gar nicht den Zusammenhang, dass sie das sehen zwischen der Tötung ihres Kindes und den Problemen, die dann oft viel später auftreten. Eine Frau hat geschrieben, so ein Bericht hat geschrieben, nach der Abtreibung war ich körperlich und seelisch jahrelang krank. Ich ging von Arzt zu Arzt, ohne je gesund zu werden. Wut und Hass zerfraßen mein Leben. Angst und Verzweiflung bestimmte alles. Erst in der Selbsthilfegruppe erfuhr ich etwas über die Zusammenhänge meiner Probleme mit der Abtreibung. Und da waren sehr viele erschütternde Berichte drin in diesem Buch. Von den körperlichen Leiden, vor allem von den seelischen Leiden dieser Frauen, auch von den zerstörten Beziehungen. 80% der Beziehungen gehen kaputt nach einer Abtreibung. Und wenn man diese Dinge liest, am liebsten möchte man mitweinen mit diesen Frauen. Eine Psychologieprofessorin und Therapeutin, die selbst auch betroffen ist, selbst auch abgetrieben hat, die hat geschrieben, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden in unserer Gesellschaft gibt, dessen Herz so gebrochen ist, wie die Herzen der Frauen nach einer Abtreibung. Und ein Symptom von diesem PAS sind Schuldgefühle und Albträume. Eine Frau schreibt, schreckliche Albträume quälen mich seither jede Nacht. Darüber darf ich aber nicht sprechen. Tote Kinder, wohin ich sehe. Menschen, die verfolgt sind von ihrer Schuld, ein Kind getötet zu haben. Und wir werden heute über einen Mann sprechen, der auch einen Menschen auf dem Gewissen hat und der auch verfolgt ist von dieser Schuld. Von seiner Schuld. Und wir werden heute ein bisschen drüber sprechen, wie wir richtig damit umgehen können, mit Schuld und mit Schuldgefühlen, sodass wir nicht psychisch krank werden daran. Denn die Wahrheit ist, wir sind alle schuldig. Wir sind alle Mörder. Hat von euch jemals schon jemand irgendjemanden gehasst in seinem Herzen? Jesus hat gesagt, wenn wir Hass haben in unserem Herzen, dann ist es, dass wir schuldig sind des Mordes. Das ist, was zum Mord führt, diese Einstellung in unserem Herzen. Also wir sind alle schuldig. Wir sind alle im selben Boot. Keiner kann andere richten. Aber wir wollen lernen und wir wollen darüber sprechen, wie man falsch umgeht mit Schuld und wie man richtig damit umgehen kann in unserem Leben. Dieser Mann, über den wir heute sprechen, das war ein sehr reicher Mann, ein sehr mächtiger Mann, der sich in einem weiten Rahmen wirklich erlauben konnte, was er wollte. Und das hat er auch getan. Er hat sich viel erlaubt. Sein Name ist Herodes. Genauer gesagt Herodes Antipas. Das ist verwirrend in der Bibel. Es gibt ja mehrere Herodese. Gab es zuerst den Herodes den Großen. Das war derjenige, der die Kinder umbringen hat lassen, als Jesus ein Baby war. Und dann, heute werden wir den Herodes Antipas sehen, das war sein Sohn. Und dann gibt es in der Bibel noch den Herodes Agrippa den Ersten, das war ein Neffe von diesem Herodes Antipas. Das war derjenige, der die Gemeinde verfolgt hat und der von Würmern zerfressen wurde in Apostelgeschichte 12. Und dann gibt es noch den Herodes Agrippa den Zweiten. Das war dessen Sohn. Vor dem wurde der Paulus verhört in Apostelgeschichte 25. Und diese ganze Familie ist so ein bisschen, weiß nicht, wie man heute sagen würde, dysfunktional oder so. Ein bisschen chaotisch. Die ganze Herodes-Familie kann man eigentlich als schlechtes Vorbild nehmen. Ihr wisst es, jeder einzelne von uns ist ein Vorbild. Entweder ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild für andere. Herodes und seine Familie im weiteren Sinn sind eigentlich alles schlechte Vorbilder. Und ich hoffe, dass wir von ihren Fehlern lernen können. Vers 14 hier lesen wir, und der König Herodes hörte von ihm, das heißt von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden, und sagte, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Johannes und Jesus waren Cousins, und der Geschichtsschreiber Josephus berichtet uns, dass die beiden sich sehr ähnlich gesehen haben. Vielleicht hat auch das hier mitgespielt. Vers 15, andere aber sagten, es ist Elia, dieser Prophet, der für Wunderwerke bekannt war im Alten Testament. Andere aber sagen, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten, es ist irgendeiner der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn ins Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Wir sehen hier, Herodes, seine Schuld, sein schlechtes Gewissen hat ihn nicht losgelassen, hat ihn verfolgt. Und wir sehen hier diese Begebenheit. Herodes war kontrolliert von seiner Lust. Und er hat seinem Bruder Philippus die Frau ausgespannt. Und hat sie geheiratet. Und seine eigene Frau, die er hatte, die hat er weggeschickt nach Haus zu ihrem Vater. Und das hatte dann auch ein militärisches Nachspiel mit ihrem Vater, der war nämlich ein König. Der Nabatäer-König Aretus der Vierte. Nabatäer waren ein arabisches Volk. Diese bekannte Felsenstadt in Jordanien, Petra, war die Hauptstadt von diesem Volk. Herodes und Herodias. Ist ein Zufall, dass die Namen so ähnlich sind? Naja, auch nicht wirklich. Herodias war nämlich nicht nur die Frau seines Bruders, sondern sie war auch seine Nichte. Die Herodes-Familie, die hatten sehr chaotische Beziehungen. Vielleicht kann mal wer gerade den Overhead anmachen. Ich habe euch das hier auf so einer kleinen Tabelle drauf. Dann ist es übersichtlich einfacher zu verstehen. Also es gab Herodes den Großen und die Zeile drunter sind die ganzen Frauen oder einige der Frauen. Er hatte eigentlich über 10 Frauen gehabt, aber hier sehen wir einige der Frauen, mit denen er Söhne hatte. Die Leute, neben denen ein Kreuze sind, das sind übrigens die, die Herodes der Große hat umbringen lassen. Er war sehr paranoid, hat seine eigenen Söhne umgebracht, seine Frau Mariamne, die einzige, die er wirklich geliebt hat. Und dann gab es eine zweite Mariamne und deren Sohn war Herodes Philippus. Und der war ursprünglich mit der Herodias verheiratet. Wenn ihr nach links seht, Herodias war die Tochter eines Sohnes mit der Mariamne, dieser Frau, die er dann später ermordet hat. Also Herodes Philippus hat seine Nichte geheiratet und dann rechts daneben sehen wir Herodes Antipas, der hat dann seinem Halbbruder, dessen Frau, ihre beide Nichte ausgespannt und hat sie geheiratet. Die Herodias hat eine Tochter, die werden wir heute auch noch sehen, die Salome, und die hat dann später, sieht ihr ganz links, Philippus den Vierfürsten geheiratet, also auch so einen Halbonkel. Ziemlich wüste Beziehungen in dieser Herodes-Familie, hat sich dann auch in der nächsten Generation fortgesetzt. Aber so war Herodes Antipas. Herodes Antipas hat Ehebruch begangen und nicht nur das, eigentlich auch Inzucht, wenn wir es genau nehmen. Herodes hatte diese Einstellung, ich bin König, das Gesetz bin ich, Ich kann tun, was ich will. Ich bin niemandem verantwortlich. Und Herodias war eigentlich auch kein unschuldiges, naives Opfer. Es war eine ziemliche Machtfrau, wissen wir aus der Geschichte. Der war die Ehe mit einem einfachen Millionär, der in Rom gelebt hat, nicht genug. Die wollte mehr Macht, die wollte mehr Einfluss. Die hatte diese Einstellung, ich lebe für mich und wenn mich die Ehe mit dem Bruder meines Mannes eher weiterbringt, dann lasse ich mich halt scheiden und heirate den. Das war ihre Einstellung. Und dann kommt Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer tut was gefährlich sein kann. Er konfrontiert diese königliche Familie mit ihrem Mist, mit ihrer Sünde. Er hat gewagt, ihnen die Wahrheit zu sagen. Und ich mag das an Johannes dem Täufer, dass er sich getraut hat, die Wahrheit zu sagen. Johannes war kein Weichei. Johannes hat nicht gesagt, naja, ich finde es ja nicht so gut, was ihr da macht, aber was ihr tut, ist richtig für euch und was für mich richtig ist, ist richtig für mich. Und nee, Johannes hat gesagt, König Herodes, es ist ja nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Du bist ja nicht selbst Gesetz. Du stehst auch unter Gottes Gesetz. Und was du tust, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht richtig, das ist nicht heil. Auch wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Gebote sind nicht irgendwas Willkürliches. Dass Gott irgendwann mal, es war ihm langweilig und er saß im Himmel und hat gesagt, wie kann ich diese Menschen einschränken und quälen? Ich überlege mir schnell ein paar Gebote und sind wir dann Sünde, wenn die sich nicht dran halten? Wieder einer gesündigt. Das ist nicht Gottes Einstellung. Sünde ist nicht schlecht, einfach weil Gott sagt, das ist Sünde. Sondern Gott nennt es Sünde, weil es schlecht ist für uns. Das ist sein Herz. Gott weiß, dass diese Dinge zerstörerisch für unser Leben sind. Dass wir uns selbst und andere verletzen, wenn wir diese Dinge tun. Und deswegen sagt er, lass die Finger davon, tu das nicht. Sondern tu das, was heil ist. Das ist sein Herz. Das Herz eines Vaters, der uns beschützen will. Wie ein liebender Vater, der zu seinem Kind sagt, Kind, greift nicht auf die heiße Herdplatte, da tust du dir weh, da wirst du dich verletzen. Das ist sein Herz. Das müssen wir verstehen. Gott liebt uns, Gott will uns beschützen. Deswegen sagt uns die Dinge, die er uns sagt. Und Ehebruch ist eine der zerstörerischsten und eine der verletzenden Sünden, die wir tun können. Ungeheures emotionales Leid, das Menschen sich selber zufügen, ihrem Partner, ihrer weiteren Familie, das ist enorm. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, hey, ich bin echt froh, dass ich das getan habe. Sondern es ist umgekehrt. Leute sagen immer, wie dumm. Ich wünschte, es wäre nicht passiert. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie rückgängig machen. Das war es nicht wert. Deswegen sagt uns Gott, sollst nicht Ehe brechen. Er sagt, ich liebe euch und ich möchte nicht, dass ihr euch verletzt, ich will euer Bestes. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Darum geht's Gott. Und Untreue und Ehebruch ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, so wie Abtreibung. Wenn man diversen Umfragen Glauben schenken kann, dann ist jeder zweite bis dritte Partner untreu. Und ich denke, wir können dem Glauben schenken, weil fast jede zweite Ehe geschieden wird in unserem Land und sehr oft ist da Seitensprung, Untreue mit dabei. Und das ist furchtbar. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele verletzte Menschen da draußen sind, allein wegen dem? Die ganzen Familien, die Kinder, Verwandten, die noch mit betroffen sind, neben dem Paar selbst. Das ist furchtbar. Ich muss manchmal den Kopf schütteln, wenn ich Artikel über solche Sachen lese im Internet oder in Zeitungen. Und ich frage mich, wie abgehoben und realitätsfremd manche dieser Redakteure sind, die diese Dinge schreiben. die so tun, als wäre Ehe die langweiligste Sache auf der Welt und Ehebruch und Unzucht die normalste Sache der Welt und kein Problem, eigentlich ziemlich cool. Hey, mal ein bisschen ausprobieren, mal ein bisschen Erfahrungen sammeln, mal da ein kleiner Seitensprung, mal da ein One-Night-Stand, angeblich 57% der Deutschen sagen, erwachsenen Deutschen zumindest, dass sie es wohl schon mal gemacht haben. Einfach jemanden mal als Lustobjekt missbrauchen eine Nacht. Schlaf mal mit ihr, schlaf mal mit ihm. Hey, das ist Fett, das ist Leben, das ist Freiheit. Vielleicht setzen viele auch diese coole und starke Maske auf. Aber glaub mir, hinter dieser Fassade sind tief verletzte Menschen. Leiden unter ihren schlechten Entscheidungen. Und Gott weint mit diesen Menschen. Und wenn ich solche Artikel lese, frage ich mich manchmal, hier Leute, wo lebt ihr denn? Seid ihr so blind, lebt ihr echt hinterm Mond? Oder versucht ihr selbst irgendwas zu verdrängen? Ich meine, wenn wir die Statistiken lesen in unserem Land, Statistiken, dass Frauen, die in wilder Ehe leben, die Bibel nennt es eigentlich Unzucht, dass die eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit haben, depressiv zu werden als Verheiratete. Wenn wir wissen, dass unverheiratete Frauen, die sexuell aktiv sind, 4-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben oder Chance, depressiv zu werden als Leute, die in Reinheit leben vor der Ehe. Wenn wir wissen, dass je nach Studie jeder 3. bis 4. Deutsche an psychischen Störungen leidet, wie Depressionen oder krankhaften Ängsten oder Essstörungen. Aktionsgemeinschaft Psychotherapie schätzt, dass 20,3 Millionen Deutsche psychische oder psychosomatische Störungen haben. Wenn wir lesen, dass in Deutschland 2003 20,4 Millionen Packungen an Antidepressiva verkauft wurden und 35,7 Millionen Packungen an Schlaf- und Beruhigungsmitteln allgemein. Wenn wir wissen, dass es 3 Millionen Alkoholsüchtige gibt in unserem Land, davon 500.000 Jugendliche. Wenn wir wissen, dass es um die 12.000 Selbstmorde gibt im Jahr. Wenn wir lesen, ich habe das in der österreichischen Zeitung gelesen, die ich immer lese, dass dort 2 Millionen Krankheitstage und 60.000 Frührenten im Jahr auf Kosten von psychischen Krankheiten gehen. Und das ist ein Volk von, weiß nicht, 7, 8 Millionen. In Deutschland geht aus den Statistiken der Krankenkassen hervor, dass es wohl weit über 10 Millionen Arbeitstage sind, die auf Kosten von psychischen Problemen gehen. Ich meine, wenn man diese Dinge liest und wenn man sich nur umschaut und die Augen aufmacht, dann sollte man doch irgendwann den Verdacht kriegen und sich fragen, ob nicht doch irgendwas faul läuft in unserer Gesellschaft. Und ob das wirklich alles so cool ist und so gut ist an unserem Lebensstil, wie manche Leute vorgeben, dass es sein soll. Ich weiß nicht, was ihr seht, aber wenn ich mich umsehe, ich sehe kaputte Menschen, verletzte Menschen links und rechts. Und davor will Gott uns bewahren. Das, was Gottes Wort uns sagt, das ist Heil. Ihr jungen Leute, bewahrt euch auf bis zur Ehe. Hebt euch auf für den Partner, den Gott für euch hat, für euer Leben lang. Mit dem ihr dann ohne diese Belastungen, ohne diese Erfahrungen, ohne diese Vergleiche im Hinterkopf wirklich zur Fülle erleben könnt, was Gott gemeint hat als ein Mann und Frau erschaffen hat. Hey, Gottes Wort und alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die es in diesem Bereich gibt, die stimmen überein, das ist wirklich heil. Das ist wirklich gut zu warten. Und alle ihr, die ihr verheiratet seid, bleibt dem Partner treu, den ihr geheiratet habt. Zerstört nicht euer Leben. Gott möchte euch all diese Verletzungen und diese Belastungen, diese Leere, diesen gebrochenen Herzen ersparen. Ich möchte euch bewahren davor. Wenn wir über Schuld reden, die weiseste Entscheidung ist, Sünde zu vermeiden. Sich Schuld erst gar nicht aufzuladen. So wie Josef das getan hat im Alten Testament. als die Frau seines Chefs, die Frau von Pontifar, die eine sehr schöne Frau war, zu ihm gesagt hat, hey, schlaf mit mir, und ihn festgehalten hat. Und Josef hat sogar sein Gewand in ihrer Hand gelassen und ist in der Unterhose, in der Unterwäsche davon gelaufen. Flieht jugendlicher Lust, schreibt der Paulus dem Timotheus. Lauf davon. Vermeid Sünde. Das ist das Allerbeste, das ist das Alles Weiseste. In Herodes sehen wir eine falsche Art, die erste falsche Art, mit Schuld umzugehen. Und es ist Verdrängung. Er wollte seine Schuld, er wollte sein schlechtes Gewissen, was personifiziert war in Johannes dem Täufer, weil der ihm die Wahrheit gesagt hat. Er wollte sein schlechtes Gewissen wegsperren. Hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Das ist der erste Fehler, den wir machen können. Ich verdränge das, was ich getan habe. Ich will es einfach vergessen. Ich tue so, als wäre es nicht passiert. Das ist keine gute Strategie. Wenn du das tust, dann werden diese Dinge, diese Schuld vielleicht Jahre später als psychische Probleme wieder an die Oberfläche kommen. Und viele sind sich da gar nicht mehr bewusst, wo die Zusammenhänge sind. Herodias war noch radikaler als ihr Mann. Sie wollte ihr schlechtes Gewissen überhaupt umbringen. Seht hier im Vers 19, die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Herodes hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Johannes dem Täufer. Aber Herodias wollte ihn am liebsten tot haben. Lieber früher als später. Und da sehen wir ein weiteres großes Problem in ihrem Verhalten. Wir lesen hier, sie trug es ihm nach. Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit, das war die Ursache für den späteren Mord. Sie fühlte sich in ihrer Ehre gekränkt, weil Johannes ihnen die Wahrheit gesagt hat. Sie fühlte sich vielleicht in ihren Gefühlen, in ihrem Stolz verletzt und sie trug es ihm nach. Hey Leute, wenn du wirklich deprimiert und verbittert und krank werden willst, hier ist ein gutes Rezept, wie du das tun kannst. Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit. Vergib nicht das, was andere dir angetan haben, wo andere dich verletzt haben. Sondern friss es in dich rein, dreh dich in Gedanken immer wieder drum, was die Person dir angetan hat. Dreh dich um dich selbst, um deine Verletzung und du wirst dir dein Leben versauen. Und wirst vielleicht sogar den anderen umbringen. Das ist die Tatsache. Das ist mittlerweile auch gut wissenschaftlich belegt. Unversöhnlichkeit, nicht vergeben, ist sehr gesundheitsschädlich, das macht krank. Gott sagt uns im Epheserbrief im Kapitel 4, er sagt, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Christus. Andere Übersetzungsmöglichkeit für vergebt einander ist, schenkt einander Gnade. Ich mag das. Es beschreibt das schön, was Vergebung heißt. Vergebung ist die Entscheidung, diese Sache dem anderen nicht mehr entgegenzuhalten, mit der er mich verletzt hat. Die Entscheidung, die Sache ruhen zu lassen. Nicht mehr aufzuwärmen, nicht mehr hochzubringen, nicht in meinen eigenen Gedanken mich drum zu drehen, nicht wenn ich mit einem Dritten rede, über den anderen das weiter zu erzählen, auch dem anderen gegenüber nicht mehr entgegenzuhalten. Ich sage, ich vergebe dir. Ich entscheide mich, dich so zu behandeln, als hättest du es nicht getan. Das ist, was Vergebung bedeutet. Und das ist der heile Umgang, wenn jemand uns verletzt. König Herodes hat Johannes gern gehört, obwohl er in Verlegenheit war, weil Johannes einer war, der die Wahrheit gesagt hat. Aber er wollte nicht zulassen, dass Johannes getötet wird. Aber jetzt werden wir sehen, wie es dazu kam, dass er das trotzdem getan hat, was er eigentlich nicht wollte. Wie er in diesen Mist, in diese Sünde hineingeraten ist. Und lass uns das eine Warnung sein hier auch. Vers 21, es begann alles mit einer Party. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, so fing es an, es begann alles mit einer Party. Mit einer wilden, orientalischen Party, wo die Männer sich belustigt haben, wo sie sich besoffen haben, wo Wein geflossen ist in Mengen. Hey, wenn du eingeladen wirst auf eine Party, frag erstmal, was für eine Party ist denn das? Was passiert denn dort? Wisst ihr was, Jesus hat oft gefeiert. Jesus und seine Jünger hatten oft Party, wenn wir so sagen wollen. Und wir Christen dürfen das, wir dürfen feiern. Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen Gemeinschaft miteinander genießen. Ich meine, wer, wenn nicht wir, soll feiern? Wir haben allen Grund zur Freude. Aber es gibt eine heilige Art zu feiern, sprich eine heile Art zu feiern, und es gibt eine unheilige Art zu feiern. Eine Art zu feiern, die Unheil bringt in unser Leben. Also wirklich eine praktische Frage, wenn du eingeladen wirst zu einer Party, kannst du fragen, wird Jesus sich dort wohlfühlend auf dieser Party? Was passiert dort? Läuft dort perverse Musik und ist es ein Besäufnis und geht es nur darum, das andere Geschlecht anzumachen? Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Oder vielleicht ist es heute eher Sex, Drugs und Techno? Oder ist es ein aufbauendes Zusammenkommen, wo echte heile Gemeinschaft ist, wo heilige Beziehungen stattfinden, wo reine Musik läuft, wo Selbstbeherrschung da ist, wo man wirklich genießen kann, was Gott geschenkt hat, aber wo man sich nicht versklaven lässt von Sünde, wo Menschen echten Spaß und echte Freude aneinander haben. Ich frage mich manchmal, ob wir überhaupt noch fähig sind, wirklich zu feiern. So zu feiern, heil zu feiern. Vers 22, oder lesen wir nochmal Vers 21, und als ein geeigneter Tag kam, da war der Johannes mit seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa zusammen, gab ihnen ein Gastmahl. Und da kam ihre, der Herodes Tochter, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Also Salome kam rein und sie tanzte. Und wir sprechen hier nicht davon, dass sie einen Walzer getanzt hat oder einen Swing oder vielleicht einen Hip-Hop-Tanz, dass sie sich irgendwie bewegt hat, einfach im Rhythmus. Wir reden hier von einem sexuell aufreizenden Tanz. Wahrscheinlich war es sogar ein Strip-Tanz. Es war eigentlich unter ihrer Würde als Königstochter oder zumindest als einer Tochter einer Frau in der königlichen Familie. Salome war wahrscheinlich ein Teenager, sie war ein junges Mädel. War unter ihrer Würde. Normalerweise haben solche Tänze die Prostituierten gemacht. Und ich denke, von diesem Text her können wir durchaus den Zusammenhang sehen, dass sie nicht selbst auf die Idee gekommen ist, es zu tun. Über einen Teenager. In Vers 21 lesen wir, und als ein geeigneter Tag kam. Ich denke, ihre Mutter hatte da sehr viel ihre Finger im Spiel. Sie hat Johannes gehasst, war unversöhnlich, hat nur auf eine Gelegenheit gewartet, ihn umzubringen. Und als dann der König und seine hohen Gäste betrunken waren und erheitert waren auf dem Fest, hat sie wahrscheinlich zu ihrer Tochter gesagt, die jung war, die offensichtlich sehr schön war, hat gesagt, hey, Salome, geh mal hier rein und tanz so, wie du es bei Britney Spears oder bei Kylie Minogue gesehen hast auf MTV. Und sie kam herein, Herodias, ihre Tochter, kam herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst und ich werde es dir geben. Leute, sowas für einem Teenager zu sagen, ist einfach dumm. Ich gebe dir, was du willst. Er war dumm. Aber Herodes war nicht bei klarem Verstand. Er war benebelt von Alkohol. Er war sexuell stimuliert und aufgereizt von diesem freizügigen Tanz dieses schönen Mädels. Und er tut hier eine sehr dumme und eine tödliche Sache. Er macht unbedachte, blöde Versprechungen. Er trifft eine sehr schlechte Entscheidung, die er später bereuen wird, die ihn später verfolgen wird. Und Jungs und Mädels, Männer und Frauen, das kann auch uns passieren. Vielleicht ist es einigen von uns schon passiert. Meine Frage an diesem Punkt ist: Ist es heil für uns? Ist es gut für Jünger Jesu, an solchen Orten rumzuhängen, wo solche Dinge passieren? Wir leben in einer sehr sexualisierten Gesellschaft. Aufreizende Bilder überall. Mode geht auch in diese Richtung. Wisst ihr, woran es mich erinnert hat, als ich das Ganze gelesen habe? Hat mich erinnert an MTV, an die Partys, die gefeiert werden, an das, was in den Discos abgeht. Hey, das ist nicht wirklich ein Ort, wo es um Gemeinschaft geht oder um Tanzen geht. Hey, wir könnten uns daheim, wir könnten uns in den Gemeinderäumen treffen, um zu tanzen, um Musik aufzulegen, zu reden, in Heiligkeit das Ganze. Aber es geht an diesen Orten eher darum, genau um das, die Sinne zu benebeln. Ich meine, die Musik ist sowieso zu laut, um sich zu unterhalten. Oft werden harte Getränke ausgeschenkt, Drogen weitergegeben. Das sind diese halbnackten Mädels, die die aufreizenden Tänze machen, um die Jungs anzumachen. Und auf der anderen Seite die Jungs, die die Mädels anstarren und schauen, wen sie heute Abend abschleppen können. Oder darum geht es doch im Großen und Ganzen an diesen Orten. Meine Frage heute ist, junger Bruder, junge Schwester im Herrn, ist das ein Ort, wo du sein sollst? Ist es heil für dich, an solchen Orten rumzuhängen? Ist dieser Ort, ist es diese Verhaltensweise, ist das was heil ist für ein Königskind? Und Eltern, ist es weise, eure Kinder dorthin gehen zu lassen? Oder auch solche Dinge ansehen zu lassen im Fernsehen? Ist es weise, ist es heil? Erinnert euch dran, als ihr jung wart und wo die Hormone wild gespielt haben und was bei euch abgegangen ist, wo ihr solchen Reizen ausgesetzt wart. Ich meine, ich bin heute schon fast ein alter Sack und ich kann sagen, für mich ist es nicht heil, an solchen Orten rumzuhängen. Ist nicht gut. Und das ist nichts Gesetzliches, was ich heute sage. Es geht mir nicht um was Gesetzliches. Ich sage nicht, wenn du in die Disco gehst, dann kannst du kein Christ sein. Oder wenn du auf solchen Partys abhängst, dann kannst du nicht in die Gemeinde kommen. Aber 1. Korinther 6 steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. 1. Korinther 10, alles ist mir erlaubt wieder, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles erbaut. Meine Frage heute Morgen ist, ist es heil für dich? Erbaut es dich? Oder zieht es dich runter? Ist es heil für dich? Meine Sorge ist, dass wir Christen uns der Welt anpassen. Dass wir gar nicht mehr wissen, was es heißt, heilig zu feiern. Wirklich Spaß, wirklich heile Gemeinschaft zu haben. Und dass wir anfangen, dieses Aufreizende, dieses Anmachende der Welt zu übernehmen. Und ich sage euch offen, ihr Mädels, ich habe es nicht notwendig, am Sonntagmorgen, wenn ich die Leute begrüße, hier euch bis zum Nabel gucken zu können durch einen Ausschnitt. Das ist das Letzte, was ich brauche, sonntags im Gottesdienst. Das ist nicht heil für mich. Ist auch nicht heil für die anderen Jungs. Lass uns Rücksicht aufeinander nehmen. Ich rede nicht davon, dass wir alle im Rollkragenpulli irgendwo bis hier im Strickpulli rumrennen müssen. Aber lass uns Acht haben aufeinander. Lass uns heile Beziehungen pflegen. Und andere Sorge, die ich habe, dass viele Eltern uninteressiert sind dran, wo ihre Kinder hingehen. Okay, geht doch einfach. Ich möchte euch Eltern bitten, verantwortlich zu sein. Und eure Kinder zu beschützen, wenn es notwendig ist, eure Jugendlichen. Und wenn ihr mal sagen müsst, hey, ich möchte nicht, dass du dorthin gehst, bitte erklärt ihnen auch warum. Lasst sie das verstehen. Dass es um einen heilen Lebensstil geht. Nicht um was Einengendes, sondern es geht um Heil. Heilig Leben heißt Heilleben. König Herodes hat sich hier in eine Situation eingelassen, er hat sich hier in einen Zustand versetzt, in dem er nicht mehr klar denken konnte. Und das wird ihm zum Verhängnis. Er tut hier etwas, was er eigentlich nicht will. Und es kostet Johannes seinen Kopf. Da kam Ihre, die der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die ihm mit zu Tisch lagen. Die haben sich begeilt daran, und der König sprach zu dem Mädchen: Bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr: Um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter: Um was soll ich bitten? Die aber sprach: Um das Haupt Johannes des Täufers. Da war ihre Gelegenheit. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte: Ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wegen seinem Stolz, wegen Menschenfurcht, weil ihm wichtiger war, was die Menschen von ihm denken, als ein reines Gewissen und das Richtige zu tun, weil ihm wichtiger war, was die Menschen über ihn denken, als was Gott über ihn denkt. Da schickte er, der König, einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Mahlzeit. Und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Menschenfurcht. Was Menschen von ihm denken, ist ihm wichtiger, als was Gott von ihm denkt. Und er trifft hier eine sehr schlechte Entscheidung. Und es geht Herodes nicht gut dabei. Er ist betrübt, er ist deprimiert. Und das ist was ihn jahrelang verfolgt. Wir können hier noch zwei wichtige Dinge sehen. Erstens, wir sündigen nie allein. Wir sündigen nie allein. Es betrifft immer andere. Zieht immer andere in Mitleidenschaft. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist auch diese Progression der Sünde. Wenn wir nicht innehalten und umkehren, dann wird es immer schlimmer und schlimmer. Am Anfang stand Ehebruch, jetzt endet es bei Mord. Nur weil einer gewagt hat zu sagen, das ist falsch, was ihr lebt. Wir sehen das auch im Leben von David. Wo David am Haus seines Daches, am Dach seines Hauses diese schöne Frau baden sieht. Und er begeilt sich dran, er schaut nicht weg, sondern er starrt hin und dann lässt er diese Frau rufen, die Bathseba, er begeht Ehebruch mit ihr und dann will er das Ganze vertuschen und es endet letztlich dabei, dass er deren Mann Uriah umbringen lässt. Und er sieht dann weitere Kreise. Das Kind, was aus dieser Beziehung entsteht, das ist gestorben. Die ganze Familie wurde runtergezogen. Wir sehen Vergewaltigung, Missbrauch innerhalb der Familie. Und David hat keine Autorität mehr, ins Leben seiner Kinder zu sprechen, weil er selber das Falsche vorgelebt hat. Und wir sehen, wie eine ganze Nation runtergezogen wird durch diese Sünde. Wir sündigen nie allein. Und diese Progression, du kannst nie früh genug innehalten. Und sagen, hey, nein, halt, ich will meine Ausrichtung ändern. Ich will nicht weiter so leben. Aber lass uns jetzt zum Schluss nochmal zurückgehen zu diesem Umgang mit Schuld. Herodes und Herodia haben ihre Schuld verdrängt, haben versucht, es umzubringen, haben versucht, es zu verneinen. Und Leute, das funktioniert nicht. Das traurige Ende ist leider, dass das Herz von Herodes so verhärtet war, dass er am Ende, wo er Jesus wirklich begegnet ist, dann, als Pilatus ihn zu ihm geschickt hat, als Jesus wirklich vor ihm stand, hat er sich nur mehr lustig gemacht über ihn. Und Jesus hatte nichts mehr zu ihm zu sagen. Ist traurig. Verdrängen. ist kein heiler Weg. Auf der anderen Seite haben wir Salome, die Tochter der Herodias. Die hat ihr Verhalten wahrscheinlich eher entschuldigt, eher ihre Verantwortung abgeschoben. Und das ist eine zweite Fehlhaltung, die Menschen begehen. Salome hat wahrscheinlich eher gesagt, hey, meine Mutter ist schuld. Ich habe doch nur das getan, was sie mir gesagt hat. Ich kann nichts dafür. So wie Eichmann, der für die Endlösung, für die Ermordung der Juden im Dritten Reich zuständig war, wie der gesagt hat, ich habe nur Befehle ausgeführt. Ich kann nichts dafür. Wir Menschen, wir sind Meister im Finden von Ausreden und im Finden von Sündenböcken und im Abschieben von unserer Schuld, dass wir Verantwortung nicht übernehmen wollen. Ich habe gelesen von Ladell Alexander. Der sitzt eine 16-jährige Strafe im Gefängnis ab, weil er ein Kind in einer öffentlichen Bibliothek in South Bend in Indiana missbraucht hat. Und er hat 2004 die Bibliothek um 4 Millionen Dollar Schadenersatz geklagt, weil er gesagt hat, es war eigentlich die Schuld der Sicherheitsbeamten der Bibliothek, dass das passiert ist. Weil die Beamten hätten ihn und den Jungen sehen müssen in diesem Bereich, der nur für Mitarbeiter da war, und die hätten ihn vorher rauswerfen sollen, bevor er irgendwas Schlechtes hätte tun können. Klage wurde natürlich abgewiesen. Aber so pervers können wir denken, so Schuld abschieben. Alle, die anderen sind schuld. Die Eltern haben mich zu heiß gebadet in meiner Kindheit und so weiter und so fort. Wir sind Meister da drin. Gesellschaft ist schuld. Aber Leute, auch das Abschieben von unserer Schuld ist keine heile Vorgehensweise. Weil solange wir unsere Schuld verdrängen und verneinen und entschuldigen, solange wir die Verantwortung dafür nicht übernehmen, was wir getan haben, können wir auch nicht frei werden davon. Und es verfolgt uns und es macht uns kaputt. Wir Menschen, wir können nicht wirklich leben mit Schuld in unserem Leben. Ja, Menschen können dahin vegetieren, aber nicht wirklich wahr leben, so wie Jesus es gemeint hat, Leben in Fülle. Was ist der richtige Weg für unseren Umgang mit Schuld? Der richtige Weg ist, dass wir damit zu Jesus gehen und dass wir sie Jesus bringen. Dass wir unsere Schuld bekennen und dass wir die Vergebung von Jesus in Anspruch nehmen dafür. Auch was Trauriges hier. Der Herodes hatte leider ein falsches Gottesbild. Hat ein falsches Bild von Jesus. Er hat von Jesus gehört und er hat gesagt, oh nein, Johannes ist zurückgekommen, um sich an mir zu rächen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um zu rächen. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verdammen. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Um uns zu retten von unserer Schuld, um uns freizukaufen, das heißt erlösend von unserer Schuld. Vielleicht hast du das Gefühl, Mann, ich habe so missgebaut, ich habe Strafe verdient. Vielleicht bist du sogar jemand, der versucht, sich auf die eine oder andere Art und Weise selbst zu bestrafen. Vielleicht fühlst du dich so, dass du sagst, Mann, ich sollte ausgepeitscht werden. Weißt du was? Jesus hat sich für dich auspeitschen lassen. Vielleicht fühlst du sogar, dass du den Tod verdient hast. Für deine Schuld, für deine schlechte Entscheidung, für das, was du getan hast. Weißt du was? Jesus ist für dich gestorben. Er hat deinen Platz eingenommen. Er hat diesen Tod erlebt, den du verdient hast. 2. Korinther 5 lesen wir, dass der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können in ihm. Jesus ist ein Freund von Sündern. Jesus liebt dich. Und Jesus hat ein perfektes Leben für dich gelebt. Und er hat es dann im Austausch für dein nicht perfektes Leben, für dein unheiliges Leben eingesetzt. Und er hat am Kreuz deine Schuld auf sich genommen und die Konsequenz deiner Schuld getragen. Trennung von Gott, Tod. Er hat deine Schulden bezahlt. Wann hat er das getan? Schon vor 2000 Jahren? Wann hast du diese Sünde getan, die dich vielleicht so belastet? Vor 30 Jahren, vor 2 Monaten, vielleicht vor einer Minute. seht ihr, dass Jesus schon vor 2000 Jahren dafür bezahlt hat, für diese konkrete Schuld, bevor du es noch überhaupt getan hast. Jesus hat bezahlt für deine ganze Lebensschuld, für deine Sünden der Vergangenheit, für die Dinge, die dir jetzt gerade leid tun, mit denen du jetzt gerade ringst, und für den ganzen Mist, den du noch in alle Zukunft fahren wirst. Es gibt Vergebung für deine Schuld. Egal, was du getan hast. Selbst wenn du jemanden umgebracht hast. Es gibt Vergebung. Und die gibt es bei Jesus. Und nur bei ihm. Weil nur er für deine Schuld bezahlt hat. Niemand anderer ist dafür gestorben. Und er bietet dir diese Vergebung an. Du musst es nur annehmen. Du musst nur zu ihm kommen und deine Schuld bekennen. Bekennen heißt schlicht und einfach übereinstimmend. Dass ich sage, ja Gott, das war falsch. Ich übernehme hier die Verantwortung dafür, das war falsch. Ich stimme dir überein. Das muss raus aus meinem Leben. Ich bekenne dir das. Und ich will umkehren, meinen sündigen Lebensstil ändern und mich hinwenden zu dir. Und ich will deine Vergebung, Jesus, im Glauben in Anspruch nehmen für mich. Ich will darauf vertrauen, dass du für meine konkrete Sünde bezahlt hast. Und wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast und das festgemacht hast, kannst du sagen, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Als mein Retter, als mein Erlöser, der, der mich freigekauft hat von meiner Schuld. Ich glaube, dass es für mich war. Ich nehme es an. Kannst du Vergebung erfahren. Gott wird dir nie mehr entgegenhalten, wenn du das tust, deine Schuld. Er wird dich so behandeln, als hättest du nie gesündigt. Und dann, wenn du Vergebung von Gott empfangen hast, dann geh doch hin und, wenn es irgendwie möglich ist noch, bitte diesen Menschen, den du verletzt hast, um Vergebung. Dann kann Gott auch eure Beziehung heilen und da Versöhnung schenken und Wiederherstellung schenken. Es gibt Vergebung. Es gibt Versöhnung. Das heißt nicht unbedingt, dass alle die Konsequenzen deiner Sünde, die negativen Konsequenzen, rückgängig gemacht werden können. Ich meine, Johannes hat seinen Kopf nicht wiederbekommen. Oder hätte ihn auch nicht wiederbekommen, wenn Herodes Buße getan hat. Aber wenn wir unsere Schuld zu Jesus bringen und seine Vergebung in Anspruch nehmen, dann heißt das, dass unsere Schuld weg ist. Und dass wir Frieden erfahren können und versöhnt sein können mit Gott. Dass unsere Schuld aufgewogen und aufgehoben ist durch das Werk Jesu für uns am Kreuz. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich möchte zum Schluss gern noch mit euch gemeinsam den Psalm 51 lesen, wenn ihr den mit mir aufschlagt. Da sehen wir sehr schön, wie echte Buße aussieht. Das ist das Bußgebet von David, nachdem er gesündigt hat, Ehebruch begangen hat, mit Bathsheba ihren Mann ermordet hat und so weiter. Psalm 51. Wir beginnen im Vers 3. Da betet David: Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Das ist echte Buße, wenn jemand gebrochen ist über seine Schuld vor Gott. Gegen dich alleine habe ich gesündigt, Gott. Und getan, was Böses in deinen Augen. Ich stimme damit überein. Damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Ich mache mir nicht vor, dass ich vollkommen wäre oder dass es okay wäre oder wir sind ja alle gut im Grunde. In Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Üsop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Priester haben mit diesem Üsop das Blut des Opfertiers auf die Leute gespritzt und auf diese Bundeslade im Heiligtum. Spricht von Jesu Werk für uns. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. In einem anderen Psalm betet David und sagt, als ich meine Sünde nicht bekannt habe, als ich es verborgen habe, als ich es verdrängen wollte, da vertrocknete in meinem Innern alles. Diese Trockenheit, wo du innerlich verzehrt wirst und vergehst. Aber hier sehen wir Freiheit. Verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass wiederkehren die Freude deines Heils. Ich mache das Freude deines Heils. Heilig leben heißt heil leben. Lass wiederkehren die Freude deines Heils und stütz mich mit deinem willigen Geist. Das ist ein echtes Bußgebet hier. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Hebräerbrief oder ein paar Versen. Ich lese euch das vor aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da heißt es uns so, liebe Brüder, können wir jetzt durch das Sterben Jesu Christi, durch das Opfer seines Blutes, frei und ungehindert in das Heiligtum eintreten und zu Gott selbst kommen. Heiligtum steht für die Gegenwart Gottes. Wir können zu ihm kommen. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Als unser Hohepriester, Mittler zwischen uns und Gott, herrscht er nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und mit festem Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Gott ist gut. Es gibt Vergebung. Es gilt heute für dich. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du Sünder nicht verdammst, sondern dass du Sünder rettest. Und Vater, ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der beladen ist von seiner Schuld. Wenn irgendjemand hier ist, der dich vielleicht noch gar nicht persönlich kennt. Ich bitte dich, Herr, dass wir schnell Buße tun. Dass wir nicht erst warten, bis wir uns durch unsere Sünde so zerstören, dass wir irgendwie am Boden aufknallen und die Konsequenzen so krass werden. Ich bitte dich, dass wir schnell umkehren. Und ich bitte dich, Herr, dass wir mit unserer Last, mit unserer Schuld zu dir kommen. Dass wir es nicht verdrängen, nicht wegdiskutieren, nicht entschuldigen, sondern dir bekennen und diese Vergebung im Glauben in Anspruch nehmen. Ich danke dir, dass wir das tun dürfen, Jesus. Ich danke dir, dass du uns befreit hast. Lass uns stark sein in deiner Gnade, Jesus. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen.